das Zimmer aufräumen zum Beispiel, das passt nicht in die Zeit der Pubertät. Das ist eine unglaublich unrealistische Vorstellung von Eltern. Also die Unordnung gehört einfach dazu.
Ist dieses unordentliche Zimmer nicht vielleicht aber auch das Spiegelbild des Gehirns des Kindes in dem Augenblick, dass einfach alles rumliegt und wieder neu sortiert werden muss?
Ja, ein sehr schönes Bild. Das ist genau, oder? Wenn ich als Vater oder als Mutter mir genau mit der Metapher, diesem Bild, das Kinderzimmer angucken kann oder das Zimmer der Jugendlichen, dann ist das ein richtiger Gewinn. Dann kann ich vielleicht auch mal lachen, gehe in die Küche, mache mir einen Kaffee und denke, okay, die sind jetzt mittendrin.
Ja, und damit hallo zu einer neuen Folge vom Fitmacher, der Podcast der Heimatkrankenkasse. Ich bin Timo Teichler und in dieser Folge reden wir über ein, ja, schwieriges Thema. Also es ist schwierig, wenn man selbst betroffen ist. Es geht um die Pubertät. Keine einfache Phase für die Heranwachsenden nicht, die unglaublich viele Fragen haben. Was passiert da zum Beispiel eigentlich in mir? Ja, und für die Eltern ist es auch eine neue Erfahrung, denn so kennen sie ihr Kind ja nun auch nicht, ne, mit den ganzen Stimmungsschwankungen. Was passiert da genau im Körper? Wie können Eltern helfen? Und warum ist die Pubertät so wichtig für die Entwicklung? Das wollen wir in dieser Folge klären. Mit Volker Marksamen von der Arbeiterwohlfahrt, der Leiter der AWO in Bielefeld und in der Erziehungs- bzw. Familienberatung. Herr Marksamen, können Sie sich denn noch an Ihre Pubertät erinnern oder haben Sie Kinder, beziehungsweise also haben Sie Anknüpfungspunkte bei dem Thema?
Also ich kann mich selbst sehr gut an die Zeit erinnern, in der ich pubertierte. Und ich habe zwei Kinder, die sehr unterschiedlich diese Entwicklungsphase durchlaufen haben. Mein Sohn hat sehr stark pubertiert, hat meine Eltern erzählen, dass er sich sehr an meine Zeit erinnert. Also die haben da nochmal ganz andere Erinnerungen als ich. Also klar, Pubertät ist so... Ich würde schon sagen, in der Entwicklung, die Phase, die Sie haben es eingangs, haben Sie es gesagt, die für Eltern und für die Kinder so eindrücklich ist. Und es gibt auch Untersuchungen, ich glaube eine amerikanische Studie mit 70, 80-Jährigen. Und okay, im Alter erinnert man sich generell mehr an die Zeit von früher, aber die konnten sich noch sehr, sehr gut an die Zeit der Pubertät erinnern. Also haben da ganz viele Anekdoten erzählt. Also es ist eine Zeit, die prägt und die unglaublich intensiv ist. Für alle Beteiligten.
Aber vor allen Dingen anstrengend, oder?
Nein, nicht. Ich glaube, das ist die falsche Perspektive. Da die Zeit so intensiv ist, fordert sie natürlich auch viel Energie. Von den Jugendlichen und wir von den Eltern, dem Erwachsenenumfeld. Und das ist einfach eine super spannende Zeit. Ich würde es eher so sehen. Also die Eltern, die wir hier in den Beratungsprozessen haben, die kommen eher mit einem schweren Rucksack. Also die sind schwer bepackt und sind traurig, die sind wütend, die verstehen ihre Kinder nicht mehr. Ich denke oft, dass es würde helfen, oder was wir im Beratungsprozess immer wieder versuchen, ist die Perspektive zu wechseln auf die spannende Seite. Also was passiert eigentlich so Spannendes an dem Kind? Und wenn die Eltern das schaffen, das Kind auch aus einer veränderten Perspektive anzugucken, dann entdecken sie einfach viele, viele Sachen, die sie auf einmal auch gut finden und die dann auch wieder hilfreich sind, diese anderen Seiten dann auch auszuhalten. Also wenn Eltern im Tunnel sind, wir sprechen da von einem Problem draus, also im Tunnelblick auf das Kind schauen, dann macht es das oft schwierig, weil sie dann wirklich ausnahmslos nur noch diese Seiten der Pubertät sehen, die es schwierig machen.
Wann würden Sie sagen, wann beginnt das generell, diese Entwicklung für das Kind? Da gibt es wahrscheinlich kein festes Datum. Es ist wahrscheinlich auch bei Mädchen und Jungen unterschiedlich, aber irgendwann geht das los. Wann geht das so erfahrungsgemäß? Gibt es wahrscheinlich von bis, ne, eine Spanne?
Ja, bei den Mädchen beginnt es etwas früher als bei den Jungs. Tatsächlich so zwischen dem 8. und 10. Lebensjahr. Bei den Jungs ist es so ein bisschen später, aber auch so um das 10., 11. würde ich sagen, erfolgt der Startschuss in diese Entwicklungsphase.
Und das merkt man dann wie, wenn mein Kind irgendwie leidlich wird oder... Woran merke ich es? Was sind so die Frühwarnsignale, jetzt nicht negativ gemeint, sondern positiv?
Also es passiert eine ganze Menge im Körper. Einiges sehen wir, spüren wir, anderes sehen wir nicht. Ja, man spricht so von der Großbaustelle Körper und Seele. Also es ist nicht nur der Körper, sondern mit der Seele passiert natürlich auch eine ganze Menge. Wir können sehen, ganz klassisch, wie die Körperbehaarung im im Achsel- oder Schambereich beginnt zu wachsen. Bei den Mädchen wird die Figur langsam weiblicher. Da gibt es natürlich auch viele Zwischenphasen, oder? Bis die Taille sich rausgebildet hat. Der Körper der Jungs wird männlicher, also das heißt, die Brust wird breiter, die Schultern verändern sich, Schulterbreite verändert sich. Ja, was die Jugendlichen oder was man in dem Alter nicht so mag, ist, wenn die Haut fettiger wird. Also man schwitzt mehr und die Pubertätspickel, die tauchen auch auf. Das ist so das, was man sieht, oder? Und was man nicht so sieht, ist der Umbau des neuronalen Betriebssystems. Und das ist wirklich echt der Hammer. Das ist wirklich sehr einschränkend und sehr umformend. Also der präfrontale Kortex oder der Frontallappen, der ist zuständig für die differenzierte Steuerung der emotionalen und sozialen Prozesse. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also dieses kognitive Zentrum, das wirklich die emotionalen Prozesse steuert, das befindet sich im Umbau. Es ist eine Baustelle. Das heißt, es funktioniert nicht mehr so richtig. Das heißt, die Emotionen lassen sich nicht mehr gut steuern. Also wir reden hier von Impulskontrolle. Der Kortex ist zuständig für das logische Denken, für planvolles Handeln und auch für das Abschätzen von Risiken. Und also dieses kognitive Regulativ ist extrem störanfällig in der Zeit der Pubertät. Weiterhin.
Lassen Sie mich da gerade noch kurz, also Sie haben, um das nochmal bildlich zu machen, dass es so anfällig ist, bedeutet das, man baut im Prinzip einen Turm aus Bauklötzen, der dann aber immer wieder umfällt, sobald es irgendwie eine Störung gibt und muss sich wieder neu vernetzen? Was meinen Sie mit, dass es besonders anfällig ist?
Ja, das ist tatsächlich so. Es wird richtig viel neu verkabelt. Das heißt, alte Verbindungen reißen ab und neue entstehen schnell und verändern sich auch wieder. Und die alten Verbindungen, die abreißen, ja, das ist nicht unbedingt das, was die Eltern sich so wünschen. Das ist so, ich habe so ein Bild, dass die Jugendlichen in ihre Bibliothek gehen oder in so ein Archiv gehen. In diesem Archiv gibt es viele Schubladen oder Fächer. Und in den Schubladen sind so das Werte- und Normensystem der Eltern so abgelegt. Also all das, was man in der Kindheit gelernt hat, was gut ist, was schlecht ist, was man gut gebrauchen kann, was eher nicht, wie man sich verhält oder wie man sich eher nicht verhalten soll. Und da wird kräftig ausgemistet. Und ausgemistet wird das Material, ja, was jetzt einfach nicht mehr so up-to-date ist, was irgendwie so ein bisschen altbacken wirkt und was von den Eltern kommt. Und das kommt raus. Und alles andere, so was mit der Peer verbunden ist, der gleichaltrigen Gruppe, das wird reingeräumt. Und ja, da haben Eltern nicht immer so viel Spaß dran. Aber das ist das, was so im neuronalen Netzwerk passiert. Also diese Neuverkabelung und in der irren Geschwindigkeit, das ist großartig eigentlich. Das macht diese spannende Phase auch im Wesentlichen, also wenn wir über Kommunikation reden, aus. Also die Wirklichkeit, die wird neu abgebildet. So kann man das.
Dann ist es ja im Prinzip eine sehr, sehr wichtige Phase. Also wenn da irgendwas schief geht, sage ich mal, dann ist der weitere Werdegang wird dadurch extremst beeinflusst, oder ist das jetzt zu weit und zu extrem von mir gedacht?
Ja, das würde ich jetzt nicht so sehen. Also Sie meinen jetzt schief gehen im neuronalen Netzwerk als solches?
Genau, also
ich meine, das ist ja angelegt, oder? Das passiert einfach und das ist sowas Unumstößliches. Und jetzt ist so die Frage, wie reagiert das Umfeld darauf? Auf die Art und Weise, wie Jugendlichen sich verhalten oder nicht verhalten. Ich glaube, das ist sehr, sehr stilprägend dann. Also nicht der Umbau als solches.
Nee, nur weil Sie sagten, dass dann irgendwie das, was man von den Eltern so mitgekriegt hat mitbekommen hat auf dem Weg, welche Werte, Einstellungen, Dinge, die man gut findet, das Altbackene kommt raus und sagten, was Neues rückt nach. Wenn das Neue, was nachrückt, ja dann am Ende neu vernetzt wird, und ich sage jetzt einfach mal, wenn das Neue vielleicht nicht so gut für die weitere Entwicklung ist, weil man irgendwie die falschen Freunde kennengelernt hat, dann beeinflusst das ja schon hinten raus ein Stück weit das Leben schon recht deutlich, oder?
Nee, das ist richtig. Aber wenn ich sage, das Alte, das wird rausgeräumt, dann bedeutet das nicht, dass das auf den Müll geworfen wird, sondern die Erfahrung ist ja, wenn die Pubertät am Abklingen ist oder in der Finalphase ist, oder dann ist es ja schon so, dass das, was in der Kindheit wichtig und gut war, auch in Teilen wieder reingeholt wird. Also dass dann in Versöhnung mit diesem alten Material auch wieder stattfindet. Das heißt, das ist wie so ein Nebenraum, da wird das erstmal abgelagert und dann ab einem bestimmten Alter gehen die da wieder rein und gucken, was kann ich eigentlich noch für später gebrauchen.
Okay.
Also es findet eine Versöhnung statt, letztlich, mit all dem, was in der Kindheit gut und wichtig war und was sie gelernt haben. Das vergessen Eltern manchmal, wenn die Kinder sich in der Pubertät befinden, oder? Irgendwie, ey, das ist alles weg und so. Und wo ist mein Kind? Also das haben wir ja öfters, wenn Eltern in Beratung kommen. Ich möchte mein kleines, liebes Mädchen zurück. Oder ich habe einen Jungen, der war fantastisch, oder? Dann, vor kurzem hatte ich eine Mutter, die hat von einem Strandspaziergang erzählt. Also die Eltern gingen so im Sand voraus und die beiden Kinder versuchten, in die Fußspuren der Eltern zu springen. Und die ganze Familie war glücklich. Und das ist so ein Bild, das ist schön, aber der Sohn, es ging um den Sohn, ja, der würde das wahrscheinlich nie mehr machen. Also das war so, der wollte nicht mehr mit in den Strandurlaub fahren. Also dass die in die Fußstapfen der Eltern springen oder in die Fußspuren der Eltern springen, das bedeutet ja, also angenommen, die würden da drin bleiben, die Kinder, das heißt, würde keine Entwicklung stattfinden, oder? Jetzt ist die Zeit, wirklich eine eigene Spur zu ziehen, wirklich aus dem Windschatten der Eltern rauszutreten und ja, mal zu gucken, wo geht es für mich hin? Also den eigenen Weg gehen, das ist ja so das Bild. Ne?
Aber das ist ein schönes Bild, was Sie gerade gesagt haben, so aus dem Windschatten raus. Also wenn man selbst hinter einem LKW mit einem Fahrrad herfährt und geht dann aus dem Windschatten vom LKW raus, kriegt man ja erstmal den ganzen Wind ins Gesicht und muss sich erstmal selbst finden, damit man wieder in Quark kommt und beispielsweise mit dem Fahrrad vorankommt. So ähnlich, um es jetzt in Bildern zu sagen, ist es ja als Heranwachsende ja auch. Ne? Man war so im Windschatten der Eltern, wie Sie gesagt haben, man war behütet, man wurde einem sozusagen alles vorgesetzt und jetzt bricht man aus und muss jetzt selbst klarkommen auf dieser Straße des Lebens, um es jetzt mal ganz poetisch zu sagen, und muss da erstmal ordentlich strampeln, um selbst irgendwie in Quark zu kommen, oder?
Ja, das ist genauso, oder? Und die Rolle der Eltern sind die der Leitplanken. Also wenn wir bei dem Straßenbild bleiben, das heißt, ja, das vergessen Eltern auch manchmal, wie wichtig sie sind in dem Prozess, dass sie einfach das flankieren müssen. Aber dass die Jugendlichen natürlich auch auswählen, mit welchem Gefährt sie da gerade unterwegs sind, mit welcher Geschwindigkeit sie unterwegs sind. Manchmal sind sie alkoholisiert unterwegs, oder? Das sind so Dinge, die Eltern natürlich nicht so mögen, die ihnen eher Angst machen. Aber was die Jugendlichen in der Zeit der Experimente, was sie brauchen, sind Eltern wirklich, die flankieren. Und die sagen, ey, da bin ich und da stehe ich und da bleibe ich und da begleite ich dich, oder? Wir haben immer wieder Eltern, die so verzweifelt sind, dass sie den Eindruck haben, ey, wir haben gar keine Rolle mehr, wir haben gar nichts mehr in der Hand, die brauchen uns gar nicht mehr. Und das stimmt nicht so. Die Jugendlichen brauchen die Eltern, aber sie brauchen den Wind im Gesicht, oder? Sie brauchen die Erfahrung, ey, ich kann da auch stehen und so schnell wirft er mich nicht um und ich habe tatsächlich Strategien, um dem auch wirklich standzuhalten, was da auf mich zukommt. Und wenn ich mal umfalle, dann stehe ich auch wieder auf. Und wenn ich Eltern habe, die mich dann auch mal wieder hochholen und die mich aufrichten, wenn ich wirklich am Boden liege, dann ist das wirklich eine gute Kooperation zwischen den Generationen.
Ja, und gut, wer jetzt natürlich das kleine Kind vermisst, könnte alternativ für ein Geschwisterchen sorgen. Obwohl, das muss ich ja auch aus eigener Erfahrung sagen, Fragen und Sorgen hat man auch, wenn die Kinder klein sind. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir das eigentlich schon auch vor der Geburt gehabt. Ne? Also welche Vorsorgeuntersuchungen sind für die Schwangeren zum Beispiel wichtig? Wo bekomme ich eine Hebamme her? Was bedeutet Mutterschutz? Wie beantrage ich Mutterschaftsgeld? Welche Zusatzleistungen gibt es für Schwangere und für Babys? Bei all den Fragen helfen euch speziell geschulte Beraterinnen. Zumindest gibt es das Angebot Babyglück für Schwangere, die bei der Heimatkrankenkasse versichert sind. Infos dazu packe ich euch in die Beschreibung dieser Folge. Und ja, Herr Marxam, ich sag mal so, wenn das Kind dann groß ist
und die Eltern immer noch Fragen haben, dann kommen sie zu ihnen und fragen sich wahrscheinlich aber auch dann, wie sie dem Kind in der Pubertät noch weiter helfen können. Beziehungsweise frage ich mich jetzt, können Mama und Papa auch nicht helfen? Also können sie im Prinzip was falsch machen, also den Prozess negativ beeinflussen?
Das können sie, oder? Es gibt den Satz oder den Spruch, Pubertät ist, wenn Eltern schwierig werden. Wahrscheinlich haben sie den schon mal gehört, oder?
Ja.
Und dann ist es so, dass Eltern vielleicht zu pessimistisch auf ihr Kind schauen. Und wenn es so ist, erleben wir oft hier, dass Eltern dann versucht sind, nochmal schnell nachzuerziehen. So eine pubertäre Turboerziehung, oder? Und das ist was in der Regel überhaupt nicht funktioniert, weil mit dieser Turboerziehung, dieser Nacherziehung verbunden ist Kontrolle, maximale Kontrolle. Das heißt, wir haben hochaktive und bemühte Eltern mit Tunnelblick auf die Defizite ihrer Kinder. Und im Alltag, das kennen alle Eltern, dann so Sätze wie du musst und du hast schon wieder und wieso hast du deine Hausaufgaben nicht schon wieder gemacht? Guck dir dein Zimmer an. Da sieht es katastrophal aus, oder? Das ist etwas, was Eltern wirklich verbaseln können. Und den Tunnelblick habe ich jetzt schon zweimal angesprochen. Das ist wirklich das, wovor man sich hüten muss. Und wie gesagt, diese Maximalkontrolle ist dem ganzen Entwicklungsprozess abträglich.
Sie hatten gesagt, man soll so die Leitplanken bilden und dem Kind sagen, wir sind da, wenn was ist. Bedeutet das, dass ich das dann auch genauso sage? Hier, pass auf, Paul, Lena, wie auch immer, es ist alles schwierig für dich, aber kannst dich darauf verlassen, wenn was ist, kannst du immer zu uns kommen oder wie mache ich das?
Das ist genau so. Also das, wenn Kinder das erleben, Paul und Lisa oder so, wenn die das erleben, dass die Eltern da sind, nein, das ist wirklich großartig. Also das ist natürlich die Balance zwischen dem Freiheit geben und dem Halten und dem Kontrollieren ist natürlich nicht immer so einfach. Da können wir jetzt wirklich schön drüber reden, aber im Alltag stellt das Eltern doch immer wieder vor große Herausforderungen. Das ist so. Es ist nicht einfach, aber es ist wichtig, das zu tun. Das Loslassen.
Ja, Sie haben es schon gesagt, dass das Loslassen für die Eltern, die dann auch bei Ihnen in der Beratung sind, so das Schwierige ist, ich will mein kleines Kind, meine kleine Tochter zurückhaben. Warum ist das für Eltern so schwierig dann? Man weiß ja, dass das kommt, aber was passiert da im Nervensystem bei den Eltern?
Ja, das ja, im Nervensystem bei den Eltern. Also bei den Eltern, die wir oft in der Beratung sehen, passiert sowas Ähnliches wie bei den Jugendlichen, dass der Frontallappen, also der präfrontale Kortex, der setzt aus und dann feuert die Amygdala, dieses emotionale Zentrum bei den Kindern, das ist ständig am Feuern, hat kein Regulativ, kein kognitives Regulativ oder oft nicht. Bei den Eltern passiert was ganz Ähnliches. Das heißt, Die Situation ist sehr emotional und der präfrontale Kortex bei den Eltern ist dann auch nicht so gegenwärtig. Und der ist genau in der Zeit der Pubertät gefordert. Also wenn die Jugendlichen wirklich ohne Hirn durch die Gegend rennen, das ist ein bisschen plakativ auszudrücken, dann braucht es den Kortex der Eltern, oder? Die dann den Kopf einschalten und sagen, okay, das ist jetzt nicht gegen mich gerichtet, da findet jetzt gerade ein Umbau statt. Das ist ja auch lustig, oder? Wenn Eltern jetzt Max vor sich sehen und jetzt sehen sie den Kortex von Max, da kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal drüber lachen. Aber leider passiert das oft. Also die Jugendlichen, unsere jugendlichen Kinder laden uns ein, den Kortex auch immer mal wieder auszuschalten und zu vergessen, dass es einfach auch zu der Entwicklungsphase dazugehört. Sich so zu verhalten, wie Max oder Lisa sich gerade verhalten. Oder Eltern, die immer ein... Also meine Idee ist, dass das Zimmer aufräumen zum Beispiel, das sind ja immer so Themen, die wir hier auch haben oder die alltäglich sind. Das passt nicht in die Zeit der Pubertät. Das ist eine unglaublich unrealistische Vorstellung von Eltern, dass die Jugendlichen ihr Zimmer jetzt genauso aufräumen, wie Eltern, Mütter das früher gemacht haben. Also die Unordnung gehört einfach dazu und so eine Einsicht, die natürlich auch hilfreich ist in der Auseinandersetzung mit den Kindern, mit den Jugendlichen.
Ist dieses unordentliche Zimmer nicht vielleicht aber auch das Spiegelbild des Gehirns des Kindes in dem Augenblick, dass einfach alles rumliegt und wieder neu sortiert werden muss?
Ja, ein sehr schönes Bild, Herr Teichler, genau.
Ja.
Also nein, das ist genau, oder? Wenn ich als Vater oder als Mutter mir genau mit der Metapher, diesem Bild, das Kinderzimmer angucken kann oder das Zimmer der Jugendlichen, dann ist das ein richtiger Gewinn. Dann kann ich vielleicht auch mal lachen, gehe in die Küche, mache mir einen Kaffee und denke, okay, die sind jetzt mittendrin. Und ich kann es vielleicht wirklich nicht erwarten. Also wenn es tatsächlich im Hirn so aussieht, wie kann ich denn dann erwarten, dass die jetzt zweimal in der Woche ihr Zimmer aufräumen? Oder? Das ist zumindest hilfreich. Also wenn das gelingt und wenn Eltern abends beim Wein dann zusammensitzen, oft ist ja so, dass die, also in der Tendenz ist es ja immer noch so, dass die Mütter dann auch mehr bei den Kindern, mehr im Haushalt sind immer noch, wenn die Väter dann abends kommen und man sitzt beim Wein zusammen, kann dann auch mal lachen über das Zimmer oder wie die Küche wieder ausgesehen hat. Es ist ja auch so, wenn die Müsli-Schale irgendwie, die wird dann nicht in die Spülmaschine geräumt, sondern die bleibt dann da halt stehen. Dann zu lachen und sagen, okay, wir haben die Pubertät im Haus und sie bleibt uns noch ein paar Jahre erhalten, ja. Das ist so, ja, sie, das ist gut.
Ja, wir hatten jetzt darüber gesprochen, dass es eine körperliche, also sichtbare Veränderung gibt, dass auch das, was im Gehirn stattfindet, diese Veränderung natürlich auch sichtbar bzw. fühlbar wird als Heranwachsende, aber auch bei den Eltern. Gibt es noch einen dritten Punkt, wo man sagt irgendwie, okay, das ist ein Merkmal, das klassisch für die Pubertät ist?
Also Dopamin ist zuständig für das Erleben für Glücksgefühle. Und das wirkt in der Pubertät schlechter. Das heißt, um was zu spüren, brauchen die Jugendlichen einen stärkeren Kick. Entsprechend sehen wir gerade bei den Jungs, dass das Risikoverhalten einfach stärker wird. Und im Alltag bedeutet das, dass vieles langweiliger ist und weniger interessant ist. Und das macht das Dopamin. Das ist eher auch was, mit dem Eltern konfrontierend sind, aber das sie nicht sehen. Aber das passiert auch. Weiter passiert, damit sind Eltern auch konfrontiert, das Melatonin. Melatonin ist ein Schlafhormon und das wird bei den Jugendlichen mit Verzögerung auf und mit Verzögerung auch wieder abgebaut. Das heißt, die werden abends einfach nicht müde und morgens kommen sie nicht aus dem Bett.
Okay.
Na, also muss da fünfmal reingehen, sie stehen immer noch nicht auf, haben keinen Bock jetzt aufzustehen, obwohl es zur Schule geht. Es gibt, ich glaube, in den USA war das so und ich meine, Baden-Württemberg gab es auch mal die Idee in der Politik, die Schule um 10 Uhr beginnen zu lassen. Aber das führt natürlich dazu, dass sie dann bis 17, 18 Uhr manchmal in der Schule sind, dann ging es nicht. Aber eigentlich käme es diesen verzögerten Rhythmus in Verbindung mit dem Melatonin entgegen, sie einfach später zur Schule zu schicken. Also nicht um 8, sondern um 10. Hat sich nicht durchgesetzt.
Und ist das bei Jungs und Mädchen gleich? Oder gibt es da auch noch Unterschiede, dass die Jungs irgendwie noch mehr und noch länger im Bett liegen, noch mehr den Kick suchen, noch tranlosiger unterwegs sind, noch gelangweilter sind von den eigenen Eltern? Oder ist das...
Also wenn wir über das Risikoverhalten reden, da gibt es eine klare Signifikanz zwischen den Jungs und den Mädchen. Also wenn sie an U-Bahn, Surfen denken oder solche Sachen oder mit einem Mountainbike durch den Wald zu springen und solche Sachen, das sind eher Jungs. Ansonsten hat das jetzt mit Östrogen oder Testosteron nichts zu tun. Ansonsten ist das mit dem Schlafen bei Jungs und Mädchen gleich.
Und warum gehört Schämen dazu bei diesem Pubertätsprozess? Warum ist das so? Oder ist das nur ein Klischee, dass man sich für seine Eltern schämt?
Also mit dem Schämen, ich glaube, dass es schon vor der Pubertät viele Verhaltensweisen oder Situationen gibt, in denen die Eltern als peinlich erlebt werden. Ich glaube, sie haben eine Tochter, ist 10 Monate alt oder die wird es jetzt noch nicht so erleben. Aber das findet schon lange vor der Pubertät statt. Das hängt damit zusammen, dass Kinder ihre Eltern natürlich auch mit anderen Eltern vergleichen. Und die spüren auch schon, wenn das Verhalten der Eltern jetzt nicht gerade Mainstream ist, dann gucken die schon auch mal ganz pikiert auf die Eltern. Und in der Pubertät ist es natürlich so, dass so für die Eltern so alte, liebgewonnene Kindheitsrituale wie umarmen, Küsschen geben oder vor den Freunden sagen, na mein Schatz oder solche Dinge, dass die extrem uncool sind. Also das.
Ja, warum ist das so?
Na, das ist so eine. Ja, dieses, ey Mama, ich bin jetzt kein Baby mehr, das kannst du jetzt echt nicht mehr bringen, yeah. Oder? Das hängt natürlich mit zusammen, dass sie jetzt einfach dabei sind, in die Erwachsenenrolle zu schlüpfen, oder? Dass sie eine Distanz haben auch zu den Eltern, dass sie die Wirklichkeit für sich neu modellieren und die Ideen und Gedanken, was die Peer jetzt denkt, also die gleichaltrigen Gruppe, die Freunde, die Klasse, das ist jetzt viel wichtiger. Ich weiß, als unser Sohn das erste Mal, ich glaube, das war die 5. Klasse Gymnasium, als sie auf die Klassenfahrt gefahren sind das erste Mal, wir standen alle vor dem Bus und er war auch traurig. Ich habe ihn in den Arm genommen und ich habe gemerkt, da ist der Widerstand groß. Er hat gesagt, ey Papa, jetzt nicht oder so, ne? Weil die anderen standen alle drumherum und bei den anderen Kids und Eltern war das sicher auch ähnlich. Also das schält man sich jetzt so ein bisschen, weil man ist ja nicht mehr Kleinkind. Mhm. Und so dieses Umarmen ist eher sowas, ja, bin jetzt kein Schwächling oder so. Und lass mich mal, ich schaff das schon. Also das ist so die Idee, oder?
Ja, aber macht ja einen traurig als Eltern, oder?
Naja, ich bin gerade in der Pubertät, bin ich als Eltern natürlich auch gefordert, immer wieder eine Anpassungsleistung zu erbringen. Das heißt, Eltern, die im Kindheitsentwurf in der Kindheit verbleiben, die haben es natürlich in der Pubertät extrem schwer. Und auch Jugendliche haben es mit diesen Eltern schwer. Das heißt, wenn ich mein 13 Jahre altes Kind immer mit dem inneren 6 Jahre alten Kind abgleiche, dann bin ich natürlich extrem frustriert, weil es nicht mehr zusammenpasst. Das heißt, gerade in der Pubertät sind Eltern gefordert, nach immer wieder auch Entwürfe zu machen, neue Entwürfe zu machen. Entwürfe zu machen, die jetzt keine lange Halbwertszeit haben, sondern die vielleicht nach 2 Wochen schon wieder völlig Geschichte sind und es steht wieder was Neues an. Also das sind Umbrüche, die wir aber auch in der Pubertät nicht das erste Mal erleben, oder? Also wenn ihre Tochter krabbelt, oder? Dann ist das der erste Versuch auch, sich von den Eltern zu entfernen. Also für sich was Neues zu entdecken. Ob das die Steckdosen sind oder irgendwelche anderen Sachen, oder? Nein, das ist aber genau das, was uns Eltern natürlich auch fordert und Ängsten macht. Das heißt, damit beginnt so der erste Umbruch oder die erste Entfernungsphase von den Eltern. Also ja, ich krabbel jetzt in die Eigenständigkeit. Hört sich ein bisschen bekloppt an und vielleicht übertrieben, aber ich glaube, dass das schon auch so ist. Also diese Entwicklung beginnt jetzt nicht, die Entwicklung, die Eigenständigkeit beginnt jetzt nicht erst mit der Pubertät.
Ja. Aber wenn man natürlich aber dann jetzt sieht, beispielsweise, dass meine Tochter zur Steckdose krabbelt und ich die Gefahr sehe, kann ich es ja jetzt so einfach machen, ich packe sie, sage nein, sollst du nicht, dann ist die Gefahr gebannt. Mhm. Wenn ich natürlich jetzt das erwachsen werdende Kind habe, was sich jetzt beispielsweise mit Freunden trifft, wo ich sage, die sind vielleicht schwierig im Umgang oder, weiß ich nicht, beim Diebstahl erwischt wird, wo man sagt, okay, das wird jetzt eine Grenze, die hier ausgetestet wird, aber ich so alles irgendwie so Entwicklung wahrnehme, wo ich sage, ich glaube, die tun meinem Kind nicht gut, kann ich es ja auch schlecht einfach nehmen, in den Laufstall setzen und sage, nee, du bleibst jetzt hier oder ins Zimmer einsperren. Damit löse ich das Problem ja dann beim Heranwachsenden nicht, oder? Das ist ja schwierig dann.
Ja, das stimmt. Ich finde, da haben Sie vollkommen recht. Also Pubertät ist ja interessanterweise auch die Zeit, in der sich Eltern eingeladen fühlen, die Zügel nochmal richtig anzuziehen und 1000 Regeln aufzustellen. Also was ich eben sagte, du musst das, du darfst jenes und das geht gar nicht mehr, oder? Das führt in der Regel zum schwierigen Familienklima. Die allgemeine Lebensqualität sinkt. Deswegen empfehlen wir Eltern immer, also die Themen, die wirklich wichtig sind, zu priorisieren und da auch dran zu bleiben und konsequent zu sein. Ich erinnere mich an eine Beratung mit einer Mutter, die hatte eine Tochter. Ich glaube, die Mutter war alleinerziehend. Die Vereinbarung war, dass die Tochter abends um 8 nach Hause kommt. Ich weiß nicht, wie 13, 14. Die Tochter kam nicht um 8 nach Hause und hat auch ihr Handy ausgemacht. Also auch das war eine Regel. Okay, das Mädchen kommt dann um 9 nach Hause und oder manchmal um 9:30. Die Mutter fragt, ey, was kann ich denn da machen? Dann habe ich ihr empfohlen, dann einfach zu dem Treff der Jugendlichen zu gehen. Und sagt die Mutter, ja, das kann ich doch nicht machen. Das ist doch total peinlich für meine Tochter und so. Und aber wir haben das vereinbart. Und die Mutter sagt ihrer Tochter, wenn du morgen um 8 nicht zu Hause bist, wie vereinbart, dann komme ich und hole dich. Und die Tochter sagt, Mama, das machst du nie. Dann ziehe ich aus, dann gucke ich dich nie mehr an. Oder? Und die Mutter hat es gemacht, die ging zu dem Treff. Und für die Mutter war das eine ganz gute Erfahrung, weil sie jetzt auch das erste Mal so gesehen hat, ey, mit wem trifft die sich da eigentlich? Also auch da war die Idee, oh, der ein oder andere Umgang ist vielleicht schlecht oder die bringen vielleicht Alkohol mit oder solche Dinge, die rauchen da vielleicht da. Und das war dann nicht so. Und für die Mutter war es ganz schön, für die Tochter war es nicht schön. Die fand es so mega peinlich und ging da mit ihrer Mutter dann tatsächlich auch dann keifend nach Hause. Aber wie ich mich noch erinnere, hat sie sich die nächsten Male an die 8-Uhr-Regel gehalten. Weil das war ganz klar, wenn ich nicht da bin, dann kommt sie, oder? Und das macht auch keinen Sinn, das Handy auszuschalten. Also war eine gute Erfahrung, auch für die Mutter. Yeah. Also da dann wirklich auch dran zu bleiben.
Und wenn ich sonst schlechten Umgang wahrnehme, verbiete ich den dann ja? Sie haben ja gesagt, strenge Regeln sind da eher schwierig, aber lange Leine zu lassen ist ja auch schwierig, weil wenn ich irgendwie sehe, dass mein Kind sich mit Leuten trifft, die irgendwie Blödsinn machen, um es jetzt mal soft auszudrücken, dann gucke ich ja nicht einfach nur zu und sage, ja, das wird sich schon irgendwie regeln.
Ja, also ich würde sagen, grundsätzlich ist es gut, wenn Eltern um den Umgang ihrer Kinder wissen, oder? Wenn Eltern den Eindruck haben, der Umgang meines Kindes ist in irgendeiner Hinsicht schlecht oder tut dem Kind nicht gut, dann würde ich raten, sprechen Sie mit dem Kind drüber. Und sind Sie neugierig? Also wenn Eltern mit den Kindern dann sprechen, dann ist es ja oft so, dass die Meinungen vorgefertigt sind, der Umgang ist schlecht und wir wollen, dass du den lässt. Also wir raten eher, fragen Sie neugierig nach, was denn so reizvoll und interessant an dem Umgang, an dem Freund oder der Freundin ist. Oder vielleicht laden Sie die mal nach Hause ein oder solche Dinge. Also neugierig bleiben und interessiert fragen und nicht mit einer vorgefertigten Meinung das Thema bestimmen wollen, was dann dazu führt, dass wir dann als Eltern eher den Widerstand der Jugendlichen vergrößern und das führt dann zu wenig. Also dranbleiben und gucken, ey, was ist da so cool? Und oft stellt sich dann raus, dass es dann gar nicht so eine Katastrophe ist oder sowas. Ne? Hilfreich ist manchmal auch dann, sich zu fragen, wenn ich den Eindruck habe, der Umgang ist schlecht und da passiert was Schlechtes, so ein Untergangsszenario oder was wär der größtmögliche, was wäre der Super-GAU, was könnte denn maximal passieren, oder? Und dann kommen wir schon oft an eine Stelle, die dann gar nicht so dramatisch ist letztlich oder so.
Und woran merke ich, dass der Prozess der Pubertät abgeschlossen ist, wenn auf einmal das Zimmer dann doch aufgeräumt wird und alles wieder ordentlich ist und ich weiß, okay, im Kopf meines Kindes ist alles wieder tipptopp? Ja,
ob das dann so ist, das weiß ich nicht. Es gibt Erwachsene, die ihre Zimmer immer noch nicht regelmäßig aufräumen und sauber halten. Woran ich merke, dass die heiße Phase zumindest vorbei ist, das kriegen wir mit, wenn das Kind, wenn das ausgeglichener ist, das heißt, wenn die Stimmungsschwankungen nicht mehr so stark sind, wenn das Verhältnis in der Hinsicht entspannt ist, dass Diskussionen, die vorher sehr emotional geführt wurden, auf einmal wieder auf so einer sachlichen Grundlage irgendwie, dass Auseinandersetzungen auf einer sachlichen Grundlage stattfinden können oder so Fragen, die in der Pubertät ja existenziell sind die Fragen nach der Schule, nach der Ausbildung, wo geht es hin, nach den Noten, nach den Zeugnissen, oder das sind ja so Themen, da findet viel Reibung statt, wenn die auf einmal wieder gemeinsam besprochen werden können. Ich glaube, das ist sowas, also ohne, dass es sofort knallt und wenn der gegenseitige präfrontale Kortex wieder aktiv ist und das ist sowas. Daran merken Eltern vielleicht auch, dass sie die Phase der Pubertät, dass sie die für sich gemanagt haben und für sich auch was entwickelt haben. Das sind ja nicht nur die Jugendlichen, die die Pubertät verlassen, sondern wenn ich von Anpassungsleistungen der Eltern spreche, dann bedeutet das auch, dass Eltern da eine Menge für sich tun müssen, oder? Und wenn die da sachlich mit Themen umgehen können, dann ist das auch eine Phase, in der die Eltern da wirklich vielleicht zum zweiten Mal ausgestiegen sind, oder? Als Eltern erlebt man ja die Pubertät auch nicht zum ersten Mal, das hat man schon lange hinter sich, aber zum zweiten Mal. Wenn Eltern die Erfahrung machen, ich verhalte mich jetzt wie mein Vater, also ich habe die auch oft gemacht mit meinem Sohn, oder mein Gott, mein Vater, den habe ich damals so schrecklich erlebt oder so in seinen Restriktionen und wie er mit Themen von mir umgegangen ist. Und ich erlebe mich da auf einmal selbst genauso wieder in der Auseinandersetzung mit meinem pubertierenden Sohn. Das sind so Phasen. Spätestens dann wird es Zeit, mal drüber nachzudenken, ob ich nicht die Perspektive wechsle, oder?
Ja. Und man weiß es aber auch von sich selbst, dass irgendwann Eltern wieder ziemlich cool werden und dass man sehr gerne mit denen auch mal wieder irgendwie zusammen essen geht, in Urlaub fährt, etc. pp. Von daher, ich glaube, ist auch das, was einem dann ja auch irgendwann Hoffnung macht, selbst wenn in dieser Phase jetzt mein Kind mich nicht mehr so cool findet, irgendwann kommt es wieder und man ist auf einer anderen Ebene angekommen, man ist mehr auf Augenhöhe unterwegs und kann auch wieder mehr und andere Dinge machen, die wieder neu sind und man lernt sich selbst als ne, Kind, Eltern auch nochmal wieder neu kennen. Ich glaube, das ist auch eine positive Aussicht.
Das ist sie, genau. Und das sollte man sich auch, wenn man mittendrin ist in der heißen Phase, immer wieder vergegenwärtigen. Oder dass das Kind, das ich jetzt sehe, nicht das Kind für die Ewigkeit ist, ne, sondern dass ich das spätestens, wenn das neuronale Betriebssystem wieder voll läuft, einen anderen Modus wieder hat, funktional ist, spätestens Mitte des 20. Lebensjahres, so, dass es dann auch echt vorbei ist in der Regel.
Schönes Schlusswort, Herr Marksam. Ich finde, wir haben schöne Bilder erzeugt in dieser Folge und ich hoffe, dass wir damit dem einen oder anderen helfen konnten und die Eltern ja vielleicht so in manchen Situationen einfach etwas gelassener sind. Ich glaube, das ist während der Pubertät vielleicht mit am wichtigsten, dass die Eltern eine gewisse Gelassenheit haben.
Genau, Gelassenheit, Humor und wirklich immer wieder eine realistische Einschätzung dessen, was das Kind da gerade macht oder realistische Erwartungen. Gelassenheit, Humor und das, genau.
Ich danke Ihnen recht herzlich. Es war schön und jetzt weiß ich schon mal Bescheid, was mich in ein paar Jahren erwartet, wenn meine Tochter hier nicht mehr aufräumt und kringelig wird.
Genau, viel Spaß.
Ja. Wenn ihr noch eine Rückmeldung zu der Folge geben wollt, tut das gerne per Mail und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr nicht verpasst, wenn es eine neue Folge gibt. Alle Infos, die ihr braucht, um all das zu machen, packe ich euch in die Beschreibung dieser Folge. Ich bin Timo Teichler, sagt tschüss, macht's gut, bleibt gesund und stets mit euch selbst zufrieden.